Ja, von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich habe eben so gedacht, es ist eigentlich toll, dass ich weit weg wohne und keiner von euch mir morgen oder nächste Woche begegnen. Okay, muss ich so bei der Geschichte so schmunzeln. Es war bei einer evangelistischen Veranstaltung, es ist wirklich passiert, die Geschichte. Ja. Die Gemeinde hatte Menschen eingeladen, die mit dem christlichen Glauben nicht viel zu tun hatten. Nun hoffte man, dass sie sich begeistern lassen würden, Christ zu werden. Ein junger Mann wurde interviewt. Er sollte erzählen, was ihn motiviert hatte, Christ zu werden und wie er sein Christsein jetzt lebte. Der junge Mann erzählte davon, dass er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte. Jesus, so sagte er, habe seine Schuld vergeben und er wisse, dass er einmal im Himmel leben werde. Und dann fuhr er so, das ist nicht ganz wörtlich, ja, aber sinngemäß war, fort und sagte, ja, es ist natürlich schwer, Christ zu sein. Es gibt viele Dinge, die ich früher gemacht habe und die ich jetzt als Christ nicht mehr tun darf. Das ist nicht immer leicht. Aber ich weiß ja, dass ich am Ende dafür belohnt werde, wenn ich einmal im Himmel bin. Frage mich, ob das wirklich Menschen dazu motiviert hat, jetzt auch Christ zu werden. Das weiß ich nicht. Ich persönlich glaube es eher nicht. Und meine Frage ist heute Morgen, worum geht es eigentlich im Christsein? Ich habe es mal überschrieben mit Gott gehorchen oder Gott gefallen. Frage ist, was wir für eine Vorstellung vom Christsein haben. Dass man Gott gehorchen muss, auch wenn es eine schwere Last ist, weil man ja in den Himmel will. Wir hatten letztes Jahr in unserer Gemeinde in Wölmersen eine Predigtreihe zur Bergpredigt. Und da kam auch die Geschichte von der engen Pforte und dem schmalen Weg drin vor. Es ist das Bild von der Schwere der Nachfolge. Und den problematisch engen Weg zu Gott haben ja viele von uns im Kopf, wenn wir so über Christsein nachdenken. Nun geht es nicht um die Frage, ob wir Gott gehorchen müssen oder nicht. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er der Herr von allem. Und dann hat er zu sagen, auch von uns. Und dann ist sein Wort selbstverständlich das, woran sich jeder orientieren muss. Dann muss letztlich jeder Mensch Gott gehorchen. Freiwillig und heute schon. Oder einmal, wenn Gott sein Reich aufrichtet und Gericht übt, dann, sagt die Bibel, werden alle Knie sich beugen. Aber ist es das, was Gott wirklich will? Menschen, die ihm gehorchen, ist er dann zufrieden? Jesus wurde einmal von den damaligen Theologen, den Schriftgelehrten und Pharisäern gefragt, was denn wohl das Zentrum der ganzen Bibel sei. Und seine Antwort war eben nicht, du musst Gott gehorchen, sondern seine Antwort war, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und dann fügt er noch eine zweite Sache dazu, die Gott genauso wichtig ist. Er sagt, das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Darum habe ich die Predigt auch überschrieben mit, wie lebt man so, dass man Gott gefällt? Wir werden uns mit Psalm 15 beschäftigen, wie schon gesagt. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, was uns dieser Psalm über ein Leben sagt, das Gott gefällt, ist mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass es Gott nicht nur darum geht, dass wir ihm gehorchen. Es geht darum, dass wir ihn lieben. Und dass das Beste ist, was uns geschehen kann. Jesus hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nun, wahrscheinlich haben die wenigsten von uns Kontakt mit Bauern, die mit Tieren auf dem Feld pflügen. Vermutlich keiner. Deswegen erkläre ich mal kurz, was hier gemeint ist. Ein Joch, das ist so ein Holzbalken, der über den Nacken von zwei Tieren gelegt wird. Und dann ist daran ein Wagen oder ein Pflug oder ein anderes Gerät befestigt, das von den beiden Tieren jetzt gemeinsam gezogen werden kann. Also wenn ich so das Wort Joch höre, dann klingt das überhaupt nicht so positiv. Das klingt so, wie ich mir die Sache mit der engen Pforte und dem schmalen Weg immer vorgestellt habe. Schwer und irgendwie asketisch. Aber was will man machen? Man will ja schließlich in den Himmel kommen. Aber schon in diesem Vers ist die Begründung spannend, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das klingt jetzt überhaupt nicht so, wie ich mir das mit dem Joch immer vorstelle. Und dann fährt Jesus auch noch fort und sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich will es mal so sagen, die Pforte ist nicht eng und der Weg schmal, weil es so schwer und mühsam ist, Jesus nachzufolgen und Gott gehorsam zu sein. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, weil es nur diese eine Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Nur Jesus ist der Weg zum Vater. Darum ist die Pforte eng und der Weg schmal. Nicht, weil es so schwer ist. Es gibt viele Wege, wie man ohne Gott leben kann, aber es gibt nur einen, wie man mit ihm lebt. Nur Jesus ist der Weg zum Vater. Und auch wenn das heute absolut unmodern ist, will ich das einfach so sagen. Das klingt gar nicht so, wie man das mag. Das ist nicht tolerant an der Stelle. Das ist sehr intolerant. Aber man muss sagen, es ist das, was die Bibel sehr deutlich sagt. Und es geht tatsächlich durchaus um Gehorsam, aber um ein Gehorsam, der nicht schwere Last ist, sondern der das Leben erleichtert. Das Joch, unter das ich gespannt bin, bedeutet ja, mit Jesus zusammen die Last zu ziehen. Darum ist das Joch leicht, weil neben mir Jesus geht, der meine Last mit mir trägt und mit mir zieht. Mir ist vor einiger Zeit in meiner persönlichen Bibellese ein Vers aus der Tageslosung dieses Tages sehr wichtig geworden. Da hieß es aus Psalm 119, Vers 45, und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Interessante Kombi. Wörtlich kann man sogar übersetzen, und ich wandle in großer Freiheit, steht im Hebräischen. Ich wandle in großer Freiheit, denn ich suche deine Befehle. Wow, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir immer denken. Die schwere Last des Gehorsams Gott gegenüber. Mir ist daran noch einmal klar geworden, dass Gott gehorchen eigentlich das Beste ist, was uns passieren kann. Und dass es Gott nicht darum geht, unser Leben einzuschränken, unsere Lebensmöglichkeiten zu begrenzen, sondern uns zu dem Leben freizumachen, das er für uns geplant hat. Ich denke mal, es gibt so Leute, ich kenne jemanden, wenn der ein neues technisches Gerät holt, dann schmeißt er immer erst einmal die Bedienungsanleitung weg und probiert, wie es geht. Ich weiß nicht, ob er so Leute kennt. Das Problem ist, diese Geräte sind mit einem speziellen Zweck gemacht. Also wenn da zum Beispiel drin steht, bevor man es benutzt, muss man den Akku aufladen, dann ist es keine Einschränkung von meiner Freiheit, sondern es dient dazu, dass dieser Akku lange hält. Und es ist von denjenigen geschrieben, die das ganze Ding entwickelt haben. Die wissen am besten, wie man das Gerät so einsetzt, dass es so effektiv wie möglich und so lange wie möglich hält. Und genauso ist es mit Gott. Der hat uns gemacht. Und wenn er uns sagt, dass wir etwas tun oder nicht tun sollen, dann nicht deswegen, weil er uns einschränken will, sondern weil er uns frei machen will dazu, das auszuleben, was er an Potenzial in uns hineingelegt hat. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob wir wegkommen von der Frage, darf ich das als Christ? Und hinkommen zu der Frage, gefällt dir das, Vater? Ich denke mal, die Frage, darf man das als Christ, die ist eher so unter dem Aspekt gestellt, was kann ich mir gerade noch so erlauben, ohne dass Gott mich vom Himmel ausschließt? Und das ist die falsche Frage. Wie sieht ein Leben aus mit Gott, ein Leben, wie es Gott gefällt? Das ist das Thema meiner Predigt und ich möchte gerne, dass wir diesen einleitenden Gedanken, diesen ersten Gedanken ganz wichtig dabei im Hinterkopf behalten. Es geht jetzt nicht darum, dass ich hier eine Liste von Dingen aufstelle anhand der Bibel, wo ich sage, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun, das. Und erst wenn du das alles tust, ist alles gut. Sondern das alles sind Dinge, die Gott uns sagt, weil er uns kennt und weil er weiß, wie das Leben am besten gelingt. Wie man in Freiheit leben kann. Wie also kann man Gott gefallen? Schauen wir uns diesen Psalm 15 an. Der Psalm beginnt mit den Worten, ein Psalm Davids: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Ich habe jetzt die Luther-Übersetzung bewusst genommen, weil die so sprachgewaltig oft ist und weil man die auch so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ich gucke aber auch immer gerne ein bisschen in den hebräischen Text hinein. Das ist ja mein Lieblingsthema, das Hebräische. Das unterrichte ich seit vielen Jahren deswegen. Das alte deutsche Wort weilen, das hier steht. Ja, wer darf weilen in deinem Zelt? Heißt so viel wie bleiben oder wohnen. Und Zelt, wenn hier vom Zelt die Rede ist, dann erinnert es an die Stiftshütte und später den Tempel. Der Ort, an dem Gott Israel seine Gegenwart versprochen hat. Manche Übersetzungen schreiben hier auch, wer darf wohnen in deinem Heiligtum. Das ist korrekt, das ist gemeint, ja. Aber es ist eher in diesem Bild des Zeltes gemeint. Gottes heiliger Berg, das war der Tempelberg in Jerusalem. Also David fragt, wer kann in der Gegenwart Gottes leben? Es geht darum, wie jemand leben soll, der zu Gott gehört, der in seiner Gegenwart zu Hause ist. David fragt, wie man leben kann, dass man Gott gefällt und darum gern mit ihm zusammen sein kann. Wie kann und soll man in Gottes Gegenwart leben? Und übrigens, Klammer auf, das ist unsere Zukunft. Die Offenbarung schreibt ja von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und der entscheidende Punkt an dem neuen Himmel, der neuen Erde ist nicht, dass es da keinen Tod mehr gibt, keine Sünde mehr gibt, keine Krankheit mehr gibt und keine Tränen mehr gibt. Das Entscheidende ist, dass Gott mitten unter ihnen wohnen wird. Wohnen in der Gegenwart Gottes ist unsere Zukunft. Und darum ist es gut, sich schon mal jetzt in der Gegenwart darauf einzustellen und zu gucken, was gehört denn dazu? Welche Dinge gefallen Gott? Drei Dinge werden hier genannt. Das heißt, Vers 2, wer untadelig lebt und tut, was recht ist, und die Wahrheit redet von Herzen. Diese Dinge werden jetzt entfaltet in den nächsten Versen, und zwar von hinten her. Wir fangen mal mit dem wahrhaftig Reden an. Die Wahrheit reden von Herzen, so übersetzt Luther. Und der Vers 3 entfaltet diesen Gedanken. Ich sage, es geht dann in den nächsten Versen immer so von hinten nach vorne entfaltet. Es heißt dort in Vers 3, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Also was gefällt Gott? Wenn wir im Umgang miteinander offen und ehrlich sind, wenn wir füreinander das Beste wünschen und nicht schlecht übereinander reden. Kleine Vorbemerkung an dieser Stelle zum Verständnis von poetischen Texten wie den Psalmen in der Bibel. In der hebräischen Poesie ist es nicht so sehr der Sprachrhythmus oder so, wie wir das im Deutschen haben. Das ist so ein deutsches Gedicht. Ja. Viele reimen sich dann auch noch, aber um poetisch zu sein, muss man es sich nicht reimen, es muss einen Sprachrhythmus aufweisen, der parallel dann aufgebaut ist. Ja. Im Hebräischen ist es ein inhaltlicher Rhythmus, das heißt, die Poesie wird gebildet dadurch, dass etwas gesagt wird und die zweite Zeile entspricht dem, sagt es nochmal mit anderen Worten, sagt das Gegenteil davon, führt den Gedanken aus, aber in irgendeiner Weise gehört es immer zusammen. Es gibt zwei- und drei Zeiler, ganz selten auch mal vier Zeiler. Wichtig dabei ist, dass wir einen Vers, und es ist meistens so, dass die Verse die Einheiten widerspiegeln, ja, die einen Gedanken widerspiegeln. Die Verse immer als etwas verstehen, was sich selbst gegenseitig erklärt. Wir sind als Deutsche ja so, wir legen die Dinge gerne auseinander. Ja, sagen, und versuchen dann irgendwie zu sagen, was das meint und was das meint und was das meint, versuchen auch noch abzugrenzen, was die Unterschiede sind. Und eigentlich ist das nur die Vorarbeit, um einen poetischen Text zu verstehen. Dann muss man nämlich hingehen und muss das zusammenpacken und fragen, was ist die Gesamtaussage jetzt von dem? Was will dieser Vers sagen? Wir werden es gleich auch noch an einzelnen Beispielen sagen. Hier geht es um drei Dinge: mit der Zunge nicht verleumden, dem Nächsten nichts Böses tun, den Nachbarn nicht schmähen. Das sind drei Aspekte und die gehören zusammen. Die beschreiben eine Sache. Mit der Zunge nicht verleumden. Also wir machen jetzt erstmal das Auseinanderlesen, ja? So wie wir das als Deutsche gewohnt sind. Ist auch richtig. Uns die einzelnen Sachen anschauen und dann versuchen wir, das so zusammenzubringen. Wie schnell passiert das? Also mit der Zunge verleumden. Wir reden nicht miteinander, sondern übereinander. Vielleicht ist es bei euch in der Gemeinde nicht so, aber bei uns ist das so. Und das, was wir da weitergeben, das sind Dinge, die wir gehört haben. Hast du schon gehört? Es gibt es sogar in der frommen Version unter dem Deckmantel des Gebetes: Du, ich wollte dir das nur sagen, damit du dafür beten kannst. Und wenn was mal gesagt ist, dann kann man es nicht mehr zurückholen. Das hat jemand mal verglichen mit einem Federkissen, das man aufschneidet und die Federn aus dem Fenster schüttelt. Der Wind treibt sie in alle Ecken der Umgebung, du kannst sie nie wieder zurückholen. Das kriegst du nicht hin. Und so kann man Worte, die einmal gesagt sind, nicht wieder zurückholen. Selbst wenn man sich irgendwann dafür entschuldigt, die Worte sind gesagt. Jakobus hat deswegen über die Zunge geschrieben: So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an, siehe ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet es an. Waldbrände, ja, entstehen nicht, weil man an ganz vielen Stellen Feuer gelegt hat, sondern im Regelfall, weil irgendwo ein kleiner Funke was ausgelöst hat. Deshalb steht auch als Nächstes da: Wer seinem Nächsten nichts Arges tut, nichts Böses tut. Wahrhaftig reden, das ist das, was Gott gefällt. Und wie vermeidet man es, mit der Zunge zu verleumden? Jetzt fangen wir an, zusammenzulegen. Ja. Wie vermeidet man das, indem der Nächste mir wichtig ist? Jesus hat ja das Gebot, den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, als das Gebot bezeichnet, was neben dem der Liebe zu Gott steht. Auf einer Stufe. Das ist genauso wichtig, sagt er. Es gehört sogar zusammen. Ich liebe meinen Nächsten, weil ich Gott liebe. Weil Gott mich und meinen Nächsten liebt. Wie vermeidet man es, schlecht übereinander zu reden, indem der Nächste mir wichtig ist und ich ihn liebe? Dabei ist es übrigens wichtig, dass es hier nicht um Sympathie oder Gefühle geht. Den Nächsten lieben heißt nicht, ich finde ihn toll, sondern es heißt, ich nehme ihn wichtig. Mindestens so wichtig, wie ich mich selbst nehme. Ein kleiner Tipp dabei, wenn man da Schwierigkeiten hat: Man kann es lernen, einen Menschen zu lieben, indem man anfängt, für ihn zu beten. Ich weiß nicht mehr, von wem ich es gehört habe, aber jemand hat einmal gesagt, dass er angefangen hat, für einen Menschen, der ihm überhaupt nicht lag, zu beten. Und zwar mit den Worten: Herr, segne ihn und ändere mich. Das ist ein tolles Gebet. Wir würden es eher andersrum beten: Herr, segne mich und ändere ihn. Ich habe es ausprobiert und festgestellt, dass es wirklich hilft. In einer Situation, wo ich auch mit den Menschen Schwierigkeiten hatte. Es verändert mein Denken über den anderen. Und wenn der andere mir wichtig ist, dann ist das Dritte, was David hier sagt, eigentlich völlig logisch: den Nachbarn nicht schmähen. Letztlich sind alle drei Aspekte, die in diesem Vers genannt sind, die Umschreibung einer einzelnen Sache, nämlich: wie soll mein Verhältnis zu meinem Nächsten sein im Blick auf mein Reden? Wie kann ich von ganzem Herzen wahrhaftig reden? Übrigens, wenn hier vom Nachbarn die Rede ist, dann meint das nicht nur den Menschen, der in meiner Straße wohnt, so wie wir das Wort Nachbar meinen. Ja, es ist ein Wort im Hebräischen, das wie das Wort Nächster auch zu verstehen ist. Es ist einfach der Mensch, der neben mir lebt, der, mit dem ich was zu tun habe. Und diesen Menschen soll ich nicht schmähen, soll nicht schlecht über ihn reden. Und wie schon bei den anderen beiden Aspekten dieses Verses, hängt hier alles davon ab, wie mein Verhältnis zu meinem Nachbarn ist. Wenn ich ihn liebe und er tut etwas, was nicht richtig ist oder was ich als nicht richtig empfinde, was mache ich dann? Rede ich schlecht über ihn oder fange ich an, für ihn zu beten und suche nach Wegen, mit ihm zu reden? Wenn man diese drei Aspekte des wahrhaftig Redens sich einmal anschaut, dann merkt man, dass es hier wirklich nicht darum geht, uns Menschen irgendwelche schweren Gebote oder Lasten aufzuerlegen, sondern es geht darum, wie wir frei und unbeschwert miteinander leben können. Denn wenn man das tut, dann werden Beziehungen nicht belastet. Dann kann man sich offen in die Augen gucken. Ich denke manchmal, wenn wir uns alle an diese Regeln halten würden, was würde das für eine Atmosphäre auslösen? Wie gesagt, vielleicht ist es bei euch alles gut. Ja. Aber ich glaube, es ist im Regelfall noch ein bisschen Luft nach oben. Wahrhaftig reden, das war das Erste. Dann kommt der nächste Gedanke. Das ist der erste Aspekt, den er in Vers 2 genannt hat. Ja, er fängt mit dem dritten an, dann nennt er den ersten, am Schluss den zweiten, den er entfaltet. So wirklich schön aufgebaut, der Psalm. Nämlich das, wer untadelig lebt. Ich habe mal aufrichtig Leben oben drüber geschrieben. Das hebräische Wort für untadelig könnte man auch mit vollkommen übersetzen. Machen auch manche Übersetzungen, aber das klingt so unmöglich. Ja, wie will ich schon vollkommen leben? Das Wort wird aber auch benutzt zum Beispiel für einen erwachsenen Menschen, der ist auch vollkommen. Ja, der ist also vollkommen, darf man hier nicht im theologischen Sinne vollkommen verstehen. Deswegen finde ich die Übersetzung ein bisschen schwierig, wenn man das mit vollkommen übersetzt. Gemeint ist ein Leben, das geradeaus ist, aufrichtig, ehrlich, ohne Winkelzüge. Ein Leben, das offen und ehrlich ist. Was damit gemeint ist, erläutert David jetzt in Vers 4. Er sagt, wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen, wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Also der erste Aspekt klingt für unsere Ohren zumindest ein wenig seltsam. Wer die Verworfenen für nichts achtet. Ich denke mal, das können wir gut. Ja, wir wissen genau, wer alles zu den Verworfenen gehört. Und die zu verachten, ist für uns kein großes Problem. Mir schrieb vor vielen, vielen Jahren ein damals in der christlichen, evangelikalen, deutschen Welt nicht ganz unbekannter Mann in einem Brief: Als Christ muss man nicht so sehr wissen, wofür man ist, sondern wogegen man ist. Wow. Und er meinte das wirklich ernst. Aber ich frage, ist das hier gemeint? Wie gesagt, man muss immer darauf achten in solchen poetischen Texten, wie sich die Aussagen gegenseitig erklären. Denn hier folgt als nächstes das Gegenteil dazu, aber ehrt die Gottesfürchtigen. Die Verworfenen sind in diesem Kontext Menschen, die ohne Gott leben, und ihnen gegenüberstehen die Gottesfürchtigen, Menschen, die ihr Leben an Gott und seinen Geboten ausrichten. Und da steht genauso das Nicht-Achten und das Ehren sich gegenüber. Ich glaube, das, was hier gemeint ist, ist das, was wir schon in Psalm 1 lesen: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist auch so ein Vers, den wir gerne auseinanderdividieren, der aber zusammengelesen werden muss. Es geht hier darum, dass man sein Leben nicht an Menschen ausrichtet, die ohne Gott leben. Es geht nicht darum, dass man mit jemandem, der Gott nicht kennt, keinen Kontakt haben soll oder so. Das ist überhaupt nicht gemeint, sondern es geht um die Frage, welchen Einfluss haben die für mein Leben? Ist es etwas, woran ich mich orientiere und ausrichte? Wer prägt mich? Es geht also darum, wie man so leben kann, dass man Gott gefällt, indem man sich an Menschen orientiert, die ebenfalls Gott ehren und nicht an denen, die ihr Leben ganz bewusst ohne ihn führen. Sorry. Der dritte Aspekt, der jetzt hier genannt wird, scheint auf den ersten Blick nicht so ganz dazu zu passen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Er ist auch ganz klar in eine andere Richtung gesagt. Ja, die ersten beiden Aspekte sind plus minus, so die Positivaussage, die Negativaussage. Und jetzt kommt eine neue Aussage in einen weiteren Richtung, einen neuen Schritt. Die ersten beiden sagen etwas über meine Ausrichtung und Orientierung im Blick auf andere. Jetzt geht es um meine Ausrichtung und Orientierung im Blick auf mich. Viele Menschen können ja im Blick auf andere ziemlich gut sagen, was alles richtig und falsch ist. Wenn es aber um sie selbst geht, werden sie auf einmal sehr großzügig. Fehler, die man bei anderen nicht tolerieren würde, werden auf einmal übersehen oder entschuldigt. David sagt, dass wir nur dann ein aufrichtiges, untadeliges Leben, ein Leben, das geradeaus geht, führen können, wenn wir nicht nur bei anderen genau wissen, was richtig und falsch ist, an welchen Menschen wir uns orientieren dürfen und sollen, sondern wenn wir das auch selbst leben, wenn wir aufrichtig bleiben, auch wenn es uns schadet. Das Beispiel ist hier, dass jemand einen Eid geleistet hat und dann feststellt, dass er sich damit selbst geschadet hat. Bleibt man dann bei dem, was man gesagt hat? Und das gilt nicht nur beim Eid, das gilt auch ganz grundsätzlich. Es ist eigentlich das, was Jesus gesagt hat, wenn er sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist von übel. Oder Jakobus, wenn er schreibt, es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Der zitiert eigentlich Jesus an der Stelle. Bist du auch dann, stehst du auch dann zu deinem Wort, sag's mal so, wenn du feststellst, es schadet mir eigentlich, sagst du trotzdem, ich habe es versprochen, ich mache es auch. Und damit kommen wir zu dem letzten Aspekt, gerecht sein. In Vers 2 hatte David geschrieben, wer tut, was recht ist. Man könnte auch übersetzen, wer Gerechtigkeit tut. Nun, wenn wir das Wort Gerechtigkeit hören, dann verbinden wir häufig damit die Vorstellung eines Gerichtssaals, in dem Recht gesprochen wird. Das ist Gerechtigkeit, ja. Es wird für Gerechtigkeit gesorgt. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema. Denn wann und wie kann ein Verbrechen so aufgearbeitet werden, dass Gerechtigkeit entsteht? Oder wir denken daran, dass jeder das Gleiche bekommt. Das ist Gerechtigkeit. Und auch da merken wir, es wird schnell kompliziert. Wenn ein Elternpaar zwei Kinder hat, von denen der eine vielleicht einen gut bezahlten Beruf hat, der andere lebt von Gelegenheitsjobs, was ist dann gerecht? Dem einen regelmäßig finanziell zu helfen, muss dann der andere das Geld auch kriegen, damit es gerecht ist. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Müssen immer alle das Gleiche bekommen? Ich finde es wichtig, im Alten Testament ist Gerechtigkeit eigentlich viel stärker ein Begriff der Beziehung, des Verhältnisses. Es geht gar nicht so sehr um etwas Abstraktes. Es ist vielmehr ein Verhalten gemeint, das unserer Beziehung zueinander entspricht und dass dieser Beziehung gerecht wird. Und im Blick auf Gott heißt Gerechtigkeit ein Verhalten, das unserer Beziehung zu ihm entspricht. Darum ist die Übersetzung tun, was recht ist, eigentlich ganz gut. Denn es geht darum, in der Beziehung zu Gott gerecht zu sein. Und das drückt dann der Vers 5 mit den folgenden Beispielen aus. Es sagt, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Naja, das klingt erstmal ziemlich gut. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt, mal abgesehen davon, dass man sowieso, jetzt gibt es wieder ein paar Zinsen, aber viel kriegt man ja sowieso nicht dafür. Aber das wäre doch eine gute Möglichkeit, jetzt mal auf ein zinsloses Darlehen für die Gemeinde hinzuweisen. Also wir planen zum Beispiel gerade Neubauen, wenn wir müssen. Also das wäre eigentlich toll, oder? Darüber nochmal zu predigen, zu sagen, gebt doch mal euer Geld ohne Zinsen an die Gemeinde, wäre doch toll. Würde mir als Ältester gut gefallen. Aber es ist hier nicht so gemeint, muss ich sagen, jedenfalls nicht so direkt. Es war in Israel nämlich von Gott her verboten, dass man von einem Mit-Israeliten Zinsen nahm. Gegenüber Fremden war es erlaubt, aber innerhalb seines Volkes hatte Gott es verboten. Das ist übrigens jetzt keine Diskriminierung von den Fremden oder so, sondern dass es Zinsen für Geld gab, das war völlig normal in der ganzen Umgebung. Das war eigentlich das Normale. Und hier wird gesagt, innerhalb des eigenen Volkes sollt ihr anders leben. Ihr sollt euch auszeichnen, dem ihr zu mir gehört, dadurch, dass ihr das eben nicht macht, was sonst völlig normal ist. Genauso übrigens verboten war das, ist es, Bestechungsgeschenke anzunehmen und dann den Unschuldigen Unrecht zu tun. Ja, man könnte sagen, Zinswucher und Korruption würden wir heute das vielleicht benennen. Naja, jetzt könnten wir uns sicher die meisten, vielleicht alle, entspannt zurücklehnen, weil sie das ja nicht betrifft. Also ich habe da gar kein Geld, was ich gegen Zinsen an andere Christen verleihen könnte. Die Situation komme ich nicht. Und die Situation, dass ich mich von jemandem bestechen lassen könnte, um anderen Unrecht zu tun, komme ich auch nicht. Ja, vielleicht hätte das damals am Seminar mit Notengebung oder so, ist aber auch nie passiert. Ja, ist nie passiert. Also Viktor ist nie zu mir gekommen, um eine Note zu brauchen, auch sonst niemand. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir eine dieser Situationen schon mal persönlich begegnet ist. Und das ist doch toll, oder? Wenn man in der Bibel was liest, wo man sagt, ja gut, das betrifft mich jetzt gar nicht. Aber wie so oft muss man auch mal hinter das schauen, was gesagt wird und fragen, was wollte Gott denn damit eigentlich? Hatte man denn als Israelit damals das, was Gott will, wirklich erfüllt, wenn man sowieso nicht viel Geld hatte und auch nie in eine Situation kam, in der man Bestechungsgeschenke angeboten bekommen hätte? Ich glaube nicht. Weil dieser Vers ja erläutern soll, was es heißt, gerecht zu leben. Er soll klar machen, dass ein Leben, das Gott gefällt und sich an Gott ausrichtet, immer auch ein Leben ist, das sich im Verhalten zu den Mitmenschen zeigt. Also, was könnte das bedeuten, sein Geld nicht auf Zinsen zu geben? Ich glaube, es heißt ganz grundsätzlich, dass wir im Umgang miteinander nicht berechnend sind. Dass es nicht darum geht, was ich davon habe, was mir gut tut und was mich voranbringt. Wenn ich dem anderen helfe, dann um seinetwillen, nicht damit ich gut dastehe. Wenn ich ihm etwas leihe, dann ohne Hintergedanken. Und wie ist es mit den Bestechungsgeschenken? Natürlich, ich glaube, es ist tatsächlich so, man kann grundsätzlich sagen, Gott ist gegen Korruption. Ja, da bin ich fast von überzeugt. Vermutlich wird jeder jetzt sagen, ich auch. Aber es gibt ja Formen von Korruption, die gar nicht so offensichtlich sind. Wenn ich nur das tue, was mir etwas bringt, wenn ich dem anderen nicht helfe, weil ich mir davon nichts verspreche, wenn ich mein Ansehen steigern möchte und mich deshalb anderen gegenüber falsch verhalte. Bestechungsgeschenke, das ist letztlich alles, wodurch ich mir einen Vorteil verspreche, auch wenn es anderen schadet. Wenn ich bei allem, was ich tue, im Hinterkopf mich selbst und mein Ansehen habe. Und da muss ich dann sagen, fühle ich mich dann schon wieder angesprochen. Was tue ich nicht manchmal mit Hintergedanken? Was denkt der oder die andere, wenn ich dies oder das jetzt tue? Hilft es mir, schadet mir, wie stehe ich denn dann da? Hilft es meinem Ansehen, meiner Ehre, meiner Macht? Oder umgekehrt, lohnt es sich, dass ich es tue? Was bringt es mir? Ganz wichtige Frage heute oft, was bringt mir das? Gott möchte, dass wir umdenken. Nicht was mir hilft oder was mich voranbringt, zählt, sondern was Gott hilft und sein Reich voranbringt. Was anderen hilft und sie näher zu Gott bringt. Und da sind wir wieder bei dem, was Jesus als den Kern der ganzen Bibel bezeichnet hat. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und deswegen sagt David, wer so lebt, der wird nimmermehr wanken. Oder anders übersetzt, der wird auf ewig bleiben. Und damit schließt sich der Kreis. Denn es ging ja um die Frage, wer in der Gegenwart Gottes in seinem Heiligtum und auf seinem heiligen Berg bleiben, wohnen darf, sein darf. Wer dort wohnt in Gottes Gegenwart, der hat Ewigkeit. Der bleibt und er wird nicht untergehen. Gott gehorchen, darum ging es in dieser Predigt und darum, dass Gott gehorchen letztlich das Beste ist, was uns passieren kann. Nochmal, es geht hier nicht darum, Lasten aufzuhäufen, sondern zu sagen, wie ein Leben sinnvoll gelebt werden kann, sodass es mir selbst und den Menschen um mich herum und Gott wirklich dient. Und deswegen möchte ich abschließen mit einem Vers, den Gott durch den Propheten Jeremia sagen lässt. Sagt dort, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und das möchte ich gerne nochmal am Ende sagen. Gott meint es wirklich gut. Und Gehorsam Gott gegenüber ist das Beste, was uns passieren kann. Amen.